Willkommen bei Wirtschaft hoch 2. Heute als aktuelles Thema Sanktionen.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft hoch 2. Heute eine Solo-Episode. Hans-Jürgen Wieben ist leider verhindert, deswegen einmal heute mit mir alleine. Mein Name ist Thorsten Spandl und ich sage ein Hallo in die Runde. Unser Thema heute ist ein leider sehr aktuelles Thema und zwar möchte ich Sie heute einmal rund um Sanktionen informieren. Und Sanktionen werden ja alle mitbekommen haben, gerade großes Thema im Zuge der Diskussionen rund um den Ukraine-Krieg. Und deswegen macht es durchaus mal Sinn, sich mit zu beschäftigen, was Sanktionen eigentlich können, was Sanktionen von der Grundstrategie eigentlich auslösen sollen und wie wir auch sehen können, wie Sanktionen vielleicht funktionieren können. Und deswegen starten wir damit, uns anzuschauen, was Sanktionen eigentlich sind. Und wenn wir uns das mal als Definition anschauen, sagt Wert als Autor, das sind politische Maßnahmen der Bestrafung eines bestimmten Verhaltens bzw. einer Vorgehensweise. Das heißt, wir haben hier ein politisches Instrument in der Hand, was als machtgestützte Diplomatie versucht, ein Verhalten zu sanktionieren oder ein Verhalten zu provozieren, was scheinbar mit den entsprechenden Vorstellungen von anderen Gesellschaftsschichten nicht übereinstimmt. Und somit arbeiten Sanktionen, sagt man, mit der sogenannten negativen Verstärkung, weil sie halt planvoll versuchen, Schwierigkeiten und Herausforderungen zuzufügen, um eine durch diese Zwangsmaßnahmen einfach Verhaltensänderungen zu erzielen. Und durch diese Zwangsmaßnahmen soll versucht werden, so die insbesondere wirtschaftlichen Kosten für ein Vorgehen zu erhöhen, damit dieses Vorgehen zurückgenommen wird, damit vielleicht jetzt im aktuellen Fall der Krieg beendet wird und so einfach eine Entscheidung so teuer zu machen, so mit Opportunitätskosten zu belegen, dass sich die Führung nochmal überlegt, ob das die richtige Entscheidung war, auf diese Art und Weise in der Weltpolitik vorzugehen. Und so ist es ganz klar zu sehen, dass Sanktionen sich als Grundelement eigentlich immer aus den Werten und Normen der Gesellschaften ableiten, weil diese sanktionierten Länder oder die Länder, die Sanktionen erhalten, sich in der Regel gegen diese Werte und Normen auflehnen, dagegen verstoßen, völkerrechtswidriger Angriffskrieg in der Ukraine und deswegen quasi Sanktionen auch adressiert werden an diese Länder. Und somit sorgt man dafür, dass auf der einen Seite diese Länder oder es gibt ja auch Sanktionen gegen Organisationen, gegen Unternehmen, dass diese Strukturen bestraft werden. Man sorgt aber auch dafür, ganz interessanter Nebeneffekt bei Sanktionen, dass die Werte und Normen, die vertreten werden, gestärkt werden. Weil natürlich jetzt durch die Adressierung der Thematiken, durch die Herausstellung des gegen die Werte verstoßenden Verhaltens, natürlich auch die eigenen Werte nochmal wahrgenommen werden und sich bei allen diejenigen, die sich an den Sanktionen beteiligen, noch verstärkt werden. So haben wir quasi Sanktionen als Instrument, das auf der einen Seite bestrafend wirkt, was ja die Ursprungsidee ist, was aber auch stärkend wirkt in die andere Richtung, weil sich alle, die sich hinter die Sanktionen stellen, sich nochmal auch sehr zu den Werten und Normen der Gesellschaft entsprechend beziehen. Wichtig ist dabei, dass Sanktionen gar nicht mal immer nur als umsetzbarer Erlass zu sehen sind, sondern allein, dass über Sanktionen diskutiert wird, allein, dass über Sanktionen quasi in der öffentlichen Diskussion die Debatte geführt wird, kann dazu führen, dass bereits allein das Gespräch über Sanktionen zu Verhaltensänderungen führt. Und deswegen sagt man auch durchaus, dass Sanktionen eigentlich so eine gewisse Eigenexistenz besitzen, weil sie, ohne dass sie wirklich auftreten, schon eine steuernde Wirkung haben können. So haben wir bei Sanktionen halt sowohl halt die Diskussion, die Androhung, aber auch die Diskussion rund um Sanktionsverzichte zum Beispiel, dass man quasi schon so ein bisschen den nächsten und übernächsten Schritt mitdenkt, kann genau diese Wirkung auch erzielen, die Sanktionen eigentlich als letztes Mittel auch quasi haben, dass eine Verhaltensänderung bewirkt werden soll. Und deswegen sind Sanktionen eigentlich ein wichtiges, ja, mikro- und makropolitisches Instrument, was versucht wird, politische Veränderungen durchzuführen als letztes Mittel vor einem, so liest man auch im Sanktionsumfeld, vor einem militärischen Eingreifen. Die Frage natürlich ist, die wir auch klären müssen, ob Sanktionen ethisch sind, die vermutlich auch schwierig zu klären sind, werden wir aber nachher sehen, wenn wir uns ein bisschen diese verschiedenen Sanktionsbetrachtungsweisen anschauen können, die wir differenzieren. Wichtig ist dabei aber auch noch, bevor wir jetzt Sanktionen so ein bisschen als Grundelement definiert haben, dass Sanktionen eigentlich, naja, nicht wirklich eine Strategie sind, sondern Sanktionen sind ein Instrument. Und Instrument heißt, dass man damit versucht, bestimmte Verhaltensweisen zu forcieren, zu adressieren. Aber eigentlich braucht es eine Strategie, wie mit dem Verhalten auch langfristig umgegangen wird, was jetzt durch die Sanktionen hoffentlich sich wieder verändern wird. Soll bedeuten, dass eigentlich die Strategie klar sein muss, wo man denn möchte, dass man die Organisation, die gegen die Werte und Normen verstößt, wohin die sich bewegen soll. Um diese Strategie zu erreichen, setzt man das Instrument der Sanktionen ein. Und dieses Instrument hat eine ganz klare Reziprozität. Das heißt, es muss ganz klar sein, dass auf ein Verhalten ein Gegenverhalten folgt, was sowohl halt in der Erlassung der Sanktionen ganz klar gegeben ist, wenn du gegen diese Normen verstößt, dann erlassen wir diese Sanktionen. Was aber genauso auch dazu führt, dass auch darüber diskutiert werden kann, wenn du dieses Verhalten nicht mehr zeigst, dann nehmen wir die Sanktionen zurück. Und deswegen haben wir quasi immer so ein gegenseitiges Instrument, was wir da entsprechend sehen. Bis es zu Sanktionen kommt, dauert es aber in der Regel ein bisschen, um so ein bisschen auch diese zeitlichen Abfolgen klarzukommen, ist es so, dass man in der Regel immer erstmal von Resolutionen spricht. Resolution heißt, dass eine eindeutige Forderung beschrieben wird, die ein bestimmtes Verhalten auffordert zu unterlassen. Zum Beispiel die Resolutionen der Vereinten Nationen. Und diese Resolutionen sind noch keine wirklich repressiven Maßnahmen, die aktiv ergriffen werden. Sie sind aber eigentlich die Vorstufe zu dem, dass wir quasi wissen, dass danach als nächste Eskalationsstufe Sanktionen erfolgen können. Sanktionen sind auch nicht zu vergleichen mit einem Boykott, weil Boykotts sind in der Regel privatwirtschaftlich und freiwilliger Natur. Das heißt, wir als Konsumenten können bestimmte Produkte, Marken, bestimmte Länder boykottieren, was aber noch nicht einem klassischen Verbot des Austausches, des Kaufs gleichkommt. Und so ist quasi die Sanktion dementsprechend diese dann erst durch die staatliche Anordnung zu wirklichen Zwangsmaßnahme werdende Maßnahme, die dafür sorgt, dass man versucht, durch diese Repressalien das Land zu bestimmten Verhaltensweisen dann zu bewegen. Sanktionen sind damit auch Grundlage für ein Embargo. Embargo heißt, dass entsprechend das Warenhandel unterbrochen wird, dass viele andere Ströme unterbrochen werden. Wir gucken nachher ein bisschen genauer drauf. Man kann da unterscheiden, ob es ein Waffenembargo ist, ein Teilembargo oder ein Totalembargo. Das sind da sehr unterschiedliche Abstufen, die wir auch ein bisschen genauer noch angucken können, weil wir das auch momentan in der aktuellen Situation auch sehen, dass das sehr differenziert gehandhabt wird. In den Begrifflichkeiten noch so als letzten Punkt der Einordnung. Man spricht über formelle oder informelle Sanktionen. Formelle Sanktionen sind Sanktionen, die in so einem Regelkatalog festgeschrieben sind. So die bekanntesten formellen Sanktionen sind so das Strafrecht zum Beispiel, wo klar ist, für bestimmte Vergehen droht danach folgende Sanktion der Gesellschaft mit Gefängnisstrafe als Beispiel. Informelle Sanktionen sind welche, die dann wirklich auch in der Situation entstehen, wie wir es aktuell haben, wo auch aus der entsprechenden Entwicklung des Konfliktes heraus immer mehr Sanktionen erlassen werden. Die sind jetzt nicht festgeschrieben, man weiß nicht, was wann genau kommt, wird auch einiges diskutiert. Deswegen sprechen wir hier eher über die informellen Sanktionen. Wir haben immer noch eine Situation, wo wir sehr partiell Sanktionen wiederfinden. Das sind noch zwar schon die umfassendsten Sanktionen aller Zeiten, die bisher, glaube ich, im Völkerrecht auch erlassen wurden. Aber trotzdem sind es immer noch auf bestimmte Bereiche, auf bestimmte Personengruppen begrenzte Sanktionen. Und man differenziert Sanktionen nach der Geschwindigkeit, wie sie erlassen werden, entweder schnell oder nach und nach. Man sagt da auch graduell zu, weil gerade auch so die Möglichkeit, am Sanktionsregime bestimmte Eskalationsstufen umsetzen zu können, hat natürlich eine Bedeutung dafür, wie vielleicht auch die Forderungen stärker gemacht werden können, wie vielleicht bestimmte warnende Sanktionen vergeben werden können, um zu zeigen, dass man es wirklich ernst meint. Und deswegen unterscheidet man zwischen schnell und graduell.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Schauen wir uns verschiedene Modelle an, wie Sanktionen funktionieren. Dann unterscheidet man eigentlich zwei grundlegende Modelle. Einmal das sogenannte klassische Modell und das interessenpluralistische Modell. Das klassische Modell, wenn wir damit mal beginnen wollen, fängt damit an, dass man versucht, durch die Sanktionen einen größtmöglichen wirtschaftlichen Schaden im Adressatenland zu erzielen. Weil das Verhalten, das ja damit sanktioniert werden soll, soll aus der Führungsriege des Landes heraus unter der Kosten-Nutzen-Kalkulation als nicht mehr so attraktiv wahrgenommen werden. Das heißt, wenn ich es schaffe, als Gemeinschaft zu sanktionieren und das Land leidet darunter sehr stark, dann kann es durchaus sein, dass vielleicht auch ein Zurückfahren der völkerrechtswidrigen Handlungen dazu führt, dass man wirklich hofft, die Kosten zu reduzieren, die man jetzt durch dieses Verhalten bekommen hat. Und die Idee ist bei dem klassischen Modell, dass man insbesondere die sogenannten innenpolitischen Kosten erhöhen soll, weil diese innenpolitischen Kosten heißt, der Druck, der im Land auf die Führung ausgeübt wird, dass der so stark steigen soll, dass die Führung Sorge hat, dass die Unterstützung verloren geht. Und das sind einfach Situationen, wo jetzt wirklich sehr stark auch versucht wird, auf verschiedenen Ebenen Druck aufzubauen, dass wirklich diese Unterstützung nach und nach erodiert, weil gerade auch die Bevölkerung natürlich sehr stark darunter leidet. Wir haben Themen, dass sich das Angebot verknappt, dass Unternehmen Unterbrechung ihrer Geschäftstätigkeit erleiden, dass vielleicht Menschen in Arbeitslosigkeit kommen, dass vielleicht das Land nicht mehr genügend finanzielle Mittel hat, um zum Beispiel auch Menschen, die in Not geraten sind, zu unterstützen. Und so entstehen ganz viele unterschiedliche Problemlagen im Land, die eigentlich dazu führen sollen, dass wirklich eine Unruhe entsteht. Und diese Unruhe dazu führt, dass die Regierung merkt, dass sie entweder darauf reagieren muss oder dass es vielleicht sogar zu einem Machtwechsel im Land kommen kann. Und so versucht man halt gerade, insbesondere bei immer noch einigermaßen rational denkenden Regierungen, wirklich diesen Umsturz auch zu forcieren. Jetzt natürlich das Thema kann bei rational denkenden Führungsstrukturen funktionieren, kann jedoch bei totalitären Regimes auch nicht funktionieren. Und zudem weiß man mittlerweile auch, dass im klassischen Ansatz, dass quasi wir die Kosten versuchen zu erhöhen im innenpolitischen Betrachtungsweisen, kann es auch dazu führen, dass man genau den Gegeneffekt erzielt, weil durchaus der sogenannte Rally Around the Flag-Effekt dazu führt, dass wenn Druck von außen auf das Land ausgeübt wird, sich auch durchaus um die Regierung geschart werden kann, dass man quasi so eine Art Trotzreaktion zeigt und durch diesen Trotz heraus einfach die Unterstützung der Regierung sogar noch steigt, obwohl wir ja eigentlich versuchen wollten, mit den Sanktionen die Kosten für die Regierung so zu erhöhen, dass der Druck quasi auf die Absetzung entsprechend steigt. Ergänzender Effekt, auch ein ganz wichtiger Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, dass wenn ich der Bevölkerung durch die Sanktionen Schwierigkeiten bereite, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, muss die Bevölkerung auch mehr Zeit aufwenden, Lebensunterhalt in den Griff zu bekommen. Das heißt, wir haben durchaus so einen Effekt, dass eigentlich weniger Zeit gegen die Regierung auflehnen da ist, weil die Menschen sich um sehr, sehr originäre Bedürfnisse kümmern müssen. Und so entsteht eine Struktur in so einem Land, wo auf der einen Seite die Menschen Sorge haben, sich bemühen müssen, am Leben zu bleiben. Zudem bilden sich Strukturen raus, die durchaus von den Sanktionen profitieren, weil wenn bestimmte Produkte nicht mehr importiert werden, dann werden ja durchaus inländische Alternativen nachgefragt. Das heißt, die Unternehmen im Inland können vielleicht sogar noch ihre Umsatzzahlen oder ihre Absatzzahlen erhöhen. Genauso gibt es dann auch so graue Strukturen wie Schmuggel, der entsprechend blüht. Das heißt, je stärker die Sanktionen und je länger die Sanktionen wirken, desto eher bilden sich auch parallele Strukturen raus, die sogar ein Interesse daran haben, dass die Sanktionen gar nicht mal so unbedingt sofort wieder reduziert werden. Und wir haben noch den Effekt, dass zudem auch gerade in totalitären Regimen die Staatsbetriebe, die meistens ja verhältnismäßig ineffizient arbeiten, durch den Wegfall der Importe wiederum intern im Land gestärkt werden und dafür auch nochmal diese Machtbasis, die Regierung natürlich braucht, noch stärker auch quasi ausgebaut wird. Und so haben wir quasi beim klassischen Modell durchaus die Situation, dass eigentlich die Idee von der Druck muss von der Straße kommen, der Druck muss von der Bevölkerung kommen, per se gut ist. Wir merken, dass das gar nicht mal so einfach ist und gerade auch je nach Struktur im Land, je nach Machtstrukturen, je nach Größe der politischen Elite, je nach vielleicht auch dem rationalen Handeln der politischen Akteure, der klassische Ansatz eher schwierig funktionieren kann. Deswegen versucht man heute eher mit ein bisschen smarteren Ansätzen, mit Smart Sanctions, smarten Sanktionen zu arbeiten. Und die sind in dem sogenannten interessenpluralistischen Modell vereint, weil man halt versucht, auf bestimmte Akteure im Land Druck auszuüben. Und das sind meistens die Eliten, die natürlich sehr stark auch so für die Steuerung, für die Strukturen zuständig sind. Und wenn die Eliten merken, dass die Kosten für die Politik, die bisher geführt wurde, zu hoch werden, dann soll aus diesem Kreis heraus einfach der Wandel entstehen. Und das kriegen wir momentan sehr stark mit, dass versucht wird, auch den Druck auf die Oligarchen auszuüben, dass die halt mit der Regierungsführung unzufrieden sind und sich jedenfalls darauf entsprechend versuchen aufzulehnen und eine neue Regierung herbeizuführen. Und das ist durchaus auch so, dass jetzt gar nicht mal nur auf die Strukturen geschaut wird, die von der Regierung profitieren, sondern man kann auch durchaus versuchen, Druck auf die Strukturen auszuüben, die von den sanktionierten Verhalten gar nicht mal so groß profitieren, sondern egal wer im Land bestimmte Machtstrukturen besitzt, wenn wir den treffen und da versuchen, das Umdenken in den Gang zu setzen, wird da eine so große Machtbasis geschaffen, dass wirklich die Chance besteht, dass eine große Bewegung in Gang gesetzt wird, die nachher auch den Umsturz, den politischen Wandel in Gang setzt. Das heißt, es geht jetzt auch in unserer aktuellen Situation nicht nur um das Treffen der russischen Oligarchen, sondern auch die vielen anderen Sanktionen, die getroffen, entschieden werden, rund um kulturelle Sanktionen und so weiter. Auch das sind alles Sanktionen, die durchaus jetzt auf die Elite sich orientieren, vor dem Hintergrund, dass die Hoffnung auf die Elite gesetzt wird, dass dort entsprechend der Umsturz herbeigeführt werden kann. Und deswegen versucht man eher jetzt, bestimmte Interessensgruppen zu treffen, möglichst nicht die breite Bevölkerung zu treffen, da wirklich die Schmerzen möglichst gering zu halten, um einfach deswegen so mit dieser etwas intelligenteren Art und Weise das Sanktionsinstrumentarium ein bisschen genauer zu schärfen, ein bisschen genauer zu treffen, dass man dafür sorgt, dass wirklich da der Umschluss auch in Gang gesetzt wird. Was wir halt momentan merken, gerade im Sanktionen rund um Russland, ist, dass wir eine sehr, sehr breite Sanktionsbasis haben. Und deswegen ist gerade auch bei diesem interessenpluralistischen Modell jetzt der Versuch da, relativ breit zu sanktionieren, um möglichst Umgehungsoptionen zu vermeiden und möglichst viele Gesellschaftsgruppen, die aus der Elite heraus identifiziert werden, anzusprechen, um den Druck maximal im Land aufzubauen.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Schauen wir uns mal an, was wir für Sanktionsarten haben, dass man so ein bisschen unterscheiden kann, was jetzt Sanktionen wirklich mit sich bringen und wie man sich das vorstellen kann. Ich habe da mal so eine Struktur aufgebaut und würde mal so einzelne Bereiche mal kurz adressieren, dass man so ein Gefühl bekommt, was wir dort vorfinden. Klassischerweise jetzt nicht wirklich schmerzhafte Sanktionen sind diplomatische Sanktionen, weil so Ausschluss von internationalen Organisationen, Ausweisung von diplomatischem Personal, Schließung von diplomatischen Vertretungen und Reiseverbote für Politiker und Militärs, das sind jetzt vielleicht durchaus ja so im internationalen Miteinander ja schon wirklich machtvolle Signale. Die werden aber so in der wirklichen vielleicht Verhaltensänderung, die man versucht zu erreichen, wahrscheinlich keine große Auswirkung haben. Interessanter wird es schon, wenn man über Einreisebeschränkungen nachdenkt. Und Einreisebeschränkungen sind ja auch im Rahmen der Ukraine, des Ukraine-Kriegs jetzt mehrfach ausgesprochen worden, weil wir auf der einen Seite erst die Reisebeschränkungen für die wirklich offensichtlichen Unterstützer der russischen Regierung verhangen wurden. Jetzt aber auch durchaus noch mehr Einreisebeschränkungen auch für Personen öffentlichen Interesses verhängt werden. Und so kann man schon bestimmte Strukturen aus dem internationalen Kontext ausschließen und kann dafür sorgen, dass das Land nach und nach immer stärker isoliert wird und dieser Austausch verloren geht, einfach auch die Bewegungsfreiheit von bestimmten Personengruppen, bestimmten Gruppen der Gesellschaft auch eingeschränkt wird. Weiteres wichtiges Thema im Bereich der Sanktionen sind die Finanzsanktionen. Und Finanzsanktionen sind oftmals von der Adressierung darauf angelegt, dass man versucht, das Land, was sanktioniert wird, schrittweise der finanziellen Möglichkeiten zu berauben. Das könnten solche Dinge sein wie Kapitaltransferverbote. Also zum Beispiel kann vom Ausland kein Geld mehr in das sanktionierte Land transferiert werden, was viele Gesellschaftsstrukturen, was viele Unternehmen vielleicht vom Geldfluss abschneiden kann. Genauso, auch das wird momentan sehr stark gemacht, das Einfrieren von Vermögenswerten. Und durch dieses Einfrieren von Vermögenswerten werden einfach bestimmte Refinanzierungsmöglichkeiten auch reduziert. Und eine der wichtigen Sanktionen, die ja aktuell auch groß diskutiert wurden, war ja das Einfrieren des Vermögens der russischen Zentralbank. Und das hat einen ganz zentralen Aspekt als Hintergrund, weil man versucht, durch das Einfrieren dieser Vermögenswerte, die Währungsreserven, dem Land nicht mehr zugänglich zu machen. Und das führt dazu, dass wir auch in Russland beispielsweise ja fast keine ausländischen Werte mehr vorfinden. Das heißt, die Menschen können dem Währungsverfall, der momentan auch stattfindet, nicht mehr entkommen, indem sie das Geld in vielleicht stabilere Währungen wie Euro oder Dollar umwechseln. Und so finden wir momentan in Russland eine Inflation von 40% vor. Die Preise steigen, weil weniger Produkte verfügbar sind. Und die russische Zentralbank versucht da massiv gegenzusteuern mit einem extrem hohen Leitzins von 20%. Aber man kann merken, dass allein dieses Einfrieren von ausländischen Vermögensgegenständen der russischen Zentralbank wirklich einen sehr, sehr starken Druck auf diesen Finanzsektor jetzt auf der sehr makroökonomischen Ebene entsprechend auslöst. Was auf der mikroökonomischen Ebene diskutiert wurde, war ja der Ausschluss aus dem Zahlungssystem SWIFT, der insofern eine Relevanz besitzt, weil es die Zahlungsabwicklung im globalen Zahlungstransfer enorm verkompliziert. Also SWIFT ist quasi so ein Nachrichtensystem, über dem täglich Millionen an Nachrichten über Zahlungen ausgetauscht wurden. Und dadurch, dass jetzt ausgewählte russische Banken dort ausgeschlossen sind, muss jede einzelne Transaktion, die ins Ausland getätigt wird, individuell bestätigt werden. Und das ist halt gerade bei vielen Geschäftsbanken da, es gibt gar keine Möglichkeiten mehr, solche Transaktionen manuell zu bestätigen, macht alles dieses System. Und deswegen ist der Ausschluss von SWIFT ein faktisches Abkoppeln vom internationalen Finanztransaktionssystem. Und das ist ein wichtiges Thema, wobei es durchaus Alternativsysteme gibt. Es gibt ein System namens CIPS und eins namens SPFS, die jetzt zwar nicht kurzfristig als Alternative zur Verfügung stehen, aber vielleicht lang- oder mittelfristig als neue Alternative sich neben SWIFT etablieren können. Da hängt auch sehr stark der chinesische Staat mit drin. Da muss man mal abwarten, was entsprechend bei rauskommt. Aber ganz wichtiger Punkt ist, dass dieser SWIFT-Ausschluss jetzt bestimmte Geschäftsbanken nur betrifft. Das wurde ja sehr klar definiert, welche Banken dort entsprechend raus entfernt werden. Die Diskussion rund um Rohstoffexporte, sprich Öl- und Gaskäufe, ist insofern auch mit SWIFT verknüpft, dass die Banken, die benötigt werden, um den Rohstoffhandel zu ermöglichen, dass die weiterhin in SWIFT drin sind. Deswegen also die Idee von, wir machen intelligente Finanztransaktionen, die da bestimmte Bereiche wirklich ja genau treffen, ist jetzt hier schon sehr dezidiert angewendet worden. Wir treffen schon einen Großteil der Banken, einen Großteil der Transaktionen, dass wir den Druck wirklich erhöhen. Aber bestimmte Kanäle halten wir uns offen, dass wir auch weiterhin Geschäftskontakte als Beispiel haben können, die wir auch abwickeln können, weil, wie gesagt, Rohstoffexporte, ich glaube, Russland war für rund 45% der europäischen Erdgas- und Erdölimporte der Handelspartner. Das abzuschneiden ist ja auch Diskussionspunkt, der noch nicht zu Ende diskutiert würde, das ich auch zeigen könnte. Dann reden wir über den nächsten Block, das Einfrieren von Vermögensgegenständen vom Staat, von Banken, von Wirtschaftsunternehmen, von öffentlichen Personen. Und gerade auch die Personen, die mit Einreisebeschränkungen belegt sind, gibt es ja die Diskussion momentan rund um die Yachten der Superreichen. Unter anderem liegt ja eine auch in Hamburg im Trockendock. Also das sind auch Möglichkeiten, da auch wieder bestimmte Personengruppen zu treffen, die wirklich da von diesem Einfrieren der Vermögensgegenstände massiv betroffen sind. Dann können wir genauso gut aber auch über die Wirtschaftssanktionen nochmal im Allgemeinen sprechen. Finanz war ja ein Teil. Wirtschaftssanktionen gehen jetzt noch ein bisschen weiter, weil wir einfach relativ viele Handelsthemen jetzt auch treffen können, die wir mit Ein- und Ausfuhrverboten belegen können. Wir können über neue Produkte reden, Gebrauchtwaren, auch über Rohstoffe drüber gesprochen. Und da ist so die Frage zwischen, wir hatten es schon mit vollständigem Stopp oder Teilstopp, Sie merken, dass quasi das so ein bisschen diskutiert wird. Alternativ zu den Verboten sind aber auch Zölle denkbar, dass bestimmte Produkte mit Abgaben belegt werden. Oder auch aus dem privatwirtschaftlichen Umfeld heraus, wo es dann weniger um ja so klassische Wirtschaftszusammenarbeiten geht, sondern ich kann auch die Geschäfte einfach einschränken, auch bewusst aus bestimmten Märkten zurückziehen. Und auch das haben wir ja in den letzten Wochen gesehen, dass sich viele westeuropäische Unternehmen aus Russland zurückziehen, ihre Geschäftstätigkeiten dort schließen, entsprechend die Produkte nicht mehr dort verfügbar sind. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, und das, glaube ich, ist ein großer Trend, den wir da auch haben. Die letzten drei Bereiche der Sanktionen sind Verkehrssanktionen, das ist der erste. Sperrung des Luftraums über der EU für russische Flugzeuge, klassisches Beispiel, wie zum Beispiel auch da abgeschnitten wird, was nachher an Kommunikationsmöglichkeiten besteht. Dann Kommunikation kann auch gesperrt werden, Kommunikationssanktionen, Unterbrechung der direkten Verbindungen, jetzt noch nicht so ein Thema, Unterbrechung des Brieftransports, wobei bei Kommunikation, jetzt werden ja nach und nach auch die sozialen Netzwerke verboten in Russland und so weiter. Also gibt es durchaus so ein paar Themen, die da entsprechend sie zeigen. Und der letzte Bereich, der starke Symbolwirkung besitzt, sind die Kultur- und Sportsanktionen. Und auch da haben wir jetzt schon vieles gesehen, dass Teilnahmen an Festivitäten abgesagt wurden, dass Teilnahme versagt wurde, dass der Ausschluss aus Organisationen stattgefunden hat und dass ja zum Beispiel auch bestimmte Veranstaltungen, die in Russland geplant waren, entsprechend entzogen wurden. Und so gibt es schon ein sehr großes Portfolio an möglichen Sanktionen, die wir dort vorfinden. Nochmal im Überblick, wir haben diplomatische Sanktionen, Einreisebeschränkungen, Finanztransaktionen, Einfrieren von Vermögensgegenständen, Wirtschaftssanktionen, Verkehrssanktionen, Kommunikationssanktionen und Kultur- und Sportsanktionen. Da noch nicht mit drin sind jetzt ja sanktionsähnliche Maßnahmen. Da gibt es noch so zwei zentrale Themen. Einmal das Waffenembargo, dass keine Waffensysteme komplett verkauft werden, dass keine Ersatzsysteme verkauft werden, dass aber auch keine waffenfähigen Substanzen verkauft werden. Da gab es ja auch Diskussionen immer mal in anderen Ländern, wo es dann irgendwie um waffenfähiges Plutonium ging. Und auch ein zentrales Thema, das sehr stark auch so im afrikanischen Raum eingesetzt wird, gerade so wenn Sanktionen gegenüber irgendwelchen Diktatoren im afrikanischen Raum verhängt werden sollen, geht es auch um die Verteilung der Entwicklungshilfe, weil da ja auch durchaus überlegt werden kann, wem das Geld überhaupt zugänglich gemacht wird. Ob ich Entwicklungshilfe vielleicht reduziere oder ob ich vielleicht Entwicklungshilfe an bestimmte Gruppen nur auszahle, um zum Beispiel auch die staatlichen Akteure aus der Verfügbarkeit über das Geld dort einmal rauszukriegen.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Schauen wir uns zum Schluss noch kurz an, wie Sanktionen eingesetzt werden. Weil wir hatten das vorhin schon mal kurz andiskutiert. Macht man das auf einen Schlag oder macht man das nacheinander? Und da gibt es durchaus halt zwei Vorgehensweisen. Das eine ist, dass man halt schnell und massiv Sanktionen einführt. Das ist insbesondere relevant bei Strukturen, wo man verhindern möchte, dass Anpassungsmöglichkeiten da sind. Und in der aktuellen Situation hat man ja gemerkt, dass durchaus wohl die Geschwindigkeit, wie jetzt Sanktionen umgesetzt wurden, die russische Regierung wirklich überrascht haben, dass eigentlich nicht zu erwarten war, dass eine so große Einigkeit auch in der EU oder fast weltweit auch zu erzielen war. Und so ist quasi der Anpassungsschock wirklich schon sehr massiv. Und was an Sanktionen verhängt wurde in dieser kurzen Zeit, ist wirklich beeindruckend, auch was die Anzahl angeht. Und deswegen ist dieser sofortige Umsetzung ist quasi dieser eine massive Schlag, der versucht wird, um wirklich das Verhalten auch schnell zu sanktionieren. Andererseits kann man aber auch versuchen, Sanktionen schrittweise einzuführen. Und schrittweise einführen könnte eine Methode sein, dass man versucht, den Druck langsam aufzubauen, dass man ja an der Ernsthaftigkeit der Sanktionsdrohung keine Zweifel lässt, indem man nach und nach Sanktionen wirklich ankündigt und dann auch stringent umsetzt oder einführt. Genauso kann es aber auch eine Möglichkeit sein, dass man versucht, den Prozess, den Sanktionen ja anstoßen sollen, der politischen Umorientierung, der politischen Einflussnahme von den Eliten im Land, dass man den versucht zu forcieren und einfach durch diesen langsam steigenden Druck einfach die Unzufriedenheit im Land versucht nach und nach wachsen zu lassen. Und deswegen ist es durchaus ein Thema, wo man versuchen kann, dass man quasi auch den Eliten, denen man jetzt zutraut, den Wandel herbeizuführen, dass man denen, sofern sie eine starke Opposition bilden, dass man denen quasi die Unterstützung symbolisiert, dass sie auch merken, dass sozusagen vielleicht die Unterstützung auch vom Ausland kommen kann und deswegen auch der Schaden aber noch begrenzt wird und deswegen diese schrittweise Einführung. Und so haben wir quasi mit der schnellen, mit der langsamen Einführung diese beiden Optionsmechanismen, die wir auch beide gesehen haben. Jetzt haben wir im Ukraine-Krieg die sehr schnelle Umsetzung gesehen. In anderen Sanktionssituationen haben wir das schrittweise gesehen, teilweise noch genauer auf verschiedene Personen oder Interessensgruppen fokussiert. Da gibt es alles, was wir entsprechend an Strukturen haben. Sanktionen selber sind dann ja natürlich auch wirklich rechtliche Vorgaben. Wir hatten das vorhin gerade, dass der Boykott privatwirtschaftlich ist und die Sanktion ja dann erst das ist, was wirklich auch eine harte Vorgabe mit sich bringt. Und deswegen werden Sanktionen auch ganz klassisch kommuniziert. Und zum Beispiel im Rahmen der EU werden die in den sogenannten Amtsblättern kommuniziert, wo dann genau definiert ist, welche Adressaten, welche Produkte, welche Regelungen gelten. Und so haben wir nachher quasi ein hoheitlich geregeltes Element oder eine hoheitlich geregelte Struktur, die wirklich Sanktionen definiert und die auch festlegt, welche Art von Handel gemacht werden darf und welcher nicht mehr. Und so sind Sanktionen leider ein hochaktuelles Thema. Wenn man aktuell schaut, was an Sanktionen gegenüber Russland verhängt wurde, dann es gibt eine Webseite von korrektiv.org, die Sanktionen trackt und stand heute bei der Aufnahme am 22. März, sind aktuell seit 22.02., seit dem Einmarsch der Russischen Republik in der Ukraine, 3.065 einzelne Sanktionen verhängt worden. Und das noch erweitert seit dem Einmarsch auf die Krim sind wir insgesamt mittlerweile aufaddiert bei 6.517 Sanktionen. Es gab noch nie wenn den Nachrichten folgt, ein so umfassendes Sanktionsregelwerk wie aktuell gegenüber Russland. Und das zeigt ja durchaus auch eine Geschlossenheit in der Weltbevölkerung, also in der Weltgemeinschaft. Und die Werteverletzung, die Normenverletzung, die Völkerrechtsverletzung, die Russland dort zeigt, wird sehr, sehr klar adressiert. Und man kann nur hoffen, dass die Sanktionen auch diese Wirkung erzielen werden, die ja diesen Sanktionen zugemessen werden. Und wenn wir jetzt wirklich hoffen, dass der interessenpluralistische Ansatz auch dafür sorgt, dass die richtigen Gruppen getroffen werden, die dann auch den politischen Wandel herbeiführen können, dann kann man nur hoffen, dass diese eigentlich ja sehr, sehr schlimmen Strafmaßnahmen, die wir jetzt auch hier als Weltgemeinschaft gegenüber Russland erlassen, dass die wirklich den Effekt haben, den wir uns alle hoffen, und dass der Krieg in der Ukraine möglichst schnell zu Ende geht. Soweit einmal unser Thema heute bei Wirtschaft hoch 2. Ich hoffe, es war informativ, so ein Gefühl zu bekommen, wie Sanktionen funktionieren. Ich packe den Link zu korrektiv.org in den Text zur Episode. Das heißt, da könnt ihr gerne nochmal auch nachschauen, was der aktuelle Stand für die Sanktionen ist. Und da kann man auch ganz gut sich dann entsprechend verlinken lassen zu den einzelnen Sanktionsveröffentlichungen, damit man auch ein Gefühl hat, was geht's ganz genau. Und deswegen hoffe ich, dass es informativ war, sage vielen Dank fürs Zuhören, wünsche alles Gute und freue mich drauf, wenn wir uns dann zu unserer nächsten Episode Wirtschaft hoch 2 einmal hören. Danke und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.